온다.
기온다.
온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 486. Wir beginnen mit einer Nachricht zur schlimmen Situation in Brasilien im Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Eine zweite Nota befasst sich mit der weiteren Militarisierung der inneren Sicherheit in Mexiko. Und dann haben wir wieder zwei Beiträge für euch. Unser erster Beitrag bringt uns wieder nach Brasilien. Die Anhängerschaft der Pfingstbewegung hat im bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas stark zugenommen. Und der Einfluss der Evangelikalen auf Gesellschaft und Politik in Brasilien wächst stetig. Tonangebend sind fundamentalistische Pfingstler. Sie leugnen nicht nur die Corona-Krise, sondern vertreten ein antifeministisches und homophobes Familienbild. Danach geht's nach Guatemala. Das kleine Land hat nämlich seit neuestem einen kleinen Satelliten. Schon Anfang März ist der Kleinsatellit mit dem Namen Quetzal Uno an Bord einer Trägerrakete vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur internationalen Raumstation ISS gereist. Das Ganze ist das Ergebnis eines Entwicklungshilfeprojekts im Weltall, das von Japan und den Vereinten Nationen geleistet wird. Eine interessante halbe Stunde wünscht euer Onda-Info-Team.
Onda Info, Nachrichten.
Hallo, hier meldet sich Niklas mit einem Update aus São Paulo. Brasilien ist mittlerweile das Land mit den drittmeisten Corona-Infizierten weltweit. Nur in den USA und in Russland sind es mehr. Offiziell sind rund 17.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Dunkelziffer dürfte aber jedoch deutlich höher liegen, da sehr wenig getestet wird in Brasilien. In einzelnen Städten steht auch ein Kollaps des Gesundheitssystems bevor, wie zum Beispiel in São Paulo, wo derzeit auch ein Lockdown diskutiert wird. Besonders betroffen ist der nördliche Bundesstaat Amazonas. Dort ist das Gesundheitssystem schon vor einigen Wochen an Belastungsgrenzen gestoßen. In sozialen Medien zirkulieren dramatische Bilder von Massengräbern und überfüllten Krankenhäusern. Und auch viele Indigene sind von dem Virus betroffen. Die Artikulation der indigenen Völker erklärt am Wochenende, dass 101 Indigene bereits an dem Virus verstorben sind. Inmitten der Krise gab Gesundheitsminister Nelson Teich am Freitag seinen Rücktritt bekannt, wahrscheinlich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten über die Verwendung eines sehr umstrittenen Malaria-Medikaments. Bolsonaro preist dieses Mittel als Wundermittel an. Wissenschaftliche Studien zweifeln aber die Wirksamkeit an und es wird sogar vor gesundheitlichen Risiken des Mittels gewarnt. Trotz zahlreicher Skandale stehen weiter viele BrasilianerInnen hinter Bolsonaro. Statistiken zeigen, dass rund 30% der Bevölkerung die Arbeit des Präsidenten weiter als gut befindet. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Demonstrationen stattgefunden. Auch am Sonntag demonstrierten in der Hauptstadt Brasilia und anderen Städten BrasilianerInnen für ihren Präsidenten und gegen die Isolationsmaßnahmen.
Mexiko. Mitte Mai trat ein Dekret Präsident López Obradors in Kraft, das die Übernahme von Polizeiaufgaben durch das Militär erlaubt. Damit legalisiere er die Militarisierung der inneren Sicherheit, welche mit dem von Ex-Präsident Felipe Calderón ausgerufenen Krieg gegen die Drogenkartelle begonnen hat, schreibt das Kollektiv Sicherheit ohne Krieg in einer Presseerklärung. Darüber hinaus beklagt es, dass es keine zivile Kontrolle des Militäreinsatzes geben wird, da diese allein durch interne Organe des Militärs erfolgen soll. Die fehlende externe Kontrolle kritisiert auch das Mexiko-Büro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Das widerspreche sogar geltendem Recht, schreibt es in seiner Stellungnahme zum Dekret. In dieser heißt es weiter, dass laut einem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte die Kontrolle des Einsatzes des Militärs bei der Wahrnehmung von Aufgaben der inneren Sicherheit durch unabhängige zivile Institutionen zu erfolgen hat. Deshalb fordert das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, das Dekret zu überarbeiten. Bei der Überarbeitung müssen die Einhaltung der Menschenrechte und die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen. Denn mit der Militarisierung des Kampfes gegen die Drogenkartelle kam es zu einer Zunahme von Menschenrechtsverletzungen. Und für diese sind oft Angehörige des Militärs verantwortlich.
Onda hinhören.
Was sind eigentlich
Objektiv de Development.
Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Schon in 20 Jahren werden 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Das bringt eine Menge Probleme mit sich. Lebensmittel reintransportieren, Müll wieder raus. Frischwasser reinpumpen, Abwasser wieder raus. Riesiger Energieverbrauch. Material für Wohn- und Büroblocks herbeischaffen und so weiter. Megastädte sind Klimakiller. Und die meisten Menschen nervt irgendetwas mega an ihnen.
Es que es muy ruidosa.
Der Lärm.
Por culpa de la gentrificación.
Die Gentrifizierung.
Se vuelven las rentas más caras y más caras.
Todo el smog. Der Smog.
La delincuencia.
Die Kriminalität. Wenn Städte lebenswerter werden sollen, ist es auch immer gut, mal auf die zu hören, die da wohnen.
A mí me gustaría una ciudad más.
Eine intelligentere Stadt mit sicheren Fahrradwegen.
Que hubiera
einen besseren öffentlichen Nahverkehr.
De transporte público.
Flexiblere Arbeitszeiten, damit nicht alle gleichzeitig im Stau stecken.
Más oferta de mercados tradicionales.
Mehr lokale Märkte und gesündere Lebensmittel. Mehr Erholungsräume, damit würde es den Menschen schon mal besser gehen und ihr selbst auch. Ideen, Forderungen und Pläne gibt es also genug, damit Städte Menschen auch in Zukunft eine Zukunft bieten können.
Und dahin höre.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Keine Angst, tönte es aus Pfingstlerkreisen in São Paulo, als Covid-19 im März in der größten Stadt Brasiliens um sich griff. Obwohl Versammlungen von mehr als 500 Personen verboten wurden, füllte sich der Tempel Salomons der einflussreichen Universalkirche, in dem 10.000 Gläubige Platz finden. Edir Macedo, Oberhirte der Pfingstkirche, sieht in der Pandemie eine Taktik Satans, um unter den Menschen Angst und Panik zu verbreiten. Jede Person, die an Gott glaube, sei gegen die Viren geschützt, versuchte ein anderer evangelikaler Bischof, seine Herde zu beruhigen. Die Anhängerschaft der Pfingstbewegung hat im bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas zügig zugenommen. Und ihr Einfluss auf Gesellschaft und Politik in Brasilien wächst stetig. Tonangebend sind fundamentalistische Pfingstler. Sie eint ein antifeministisches, homophobes Familienbild. Alle, die nicht zur Zwei-Geschlechter-Norm passen, werden bekämpft.
Essa é a canção dos convertidos, nascidos da água e do Espírito.
Das ist das Lied der Bekehrten, getauft mit dem Wasser des Heiligen Geistes.
Lavados no sangue de Jesus. E todos juntos cantam glória, glória, aleluia ao Rei Jesus.
Der Gospelsänger und Komponist dieser Musik heißt Marcelo Crivella. Er ist Bischof der evangelikalen Kirche Igreja Universal do Reino de Deus, der Universalkirche des Reiches Gottes. Seit Anfang 2017 ist er zudem Bürgermeister von Rio de Janeiro. In seiner Antrittsrede unterstrich er seinen Glauben.
Ich bedanke mich sehr für die unendliche Güte und unerklärliche Liebe, die Gott uns allen zeigt und die mich ganz nach seinen Plänen in dieses Amt geführt hat.
Seinen Sieg verdankt Crivella, so einige Umfrageinstitute, zu 90% evangelikalen Wählerinnen und Wählern, die für ihn gestimmt haben. Zu den Evangelikalen zählen auch Protestanten. Doch das Gros der Evangelikalen machen die Pfingstkirchen aus. Die Pfingstbewegung ist keineswegs homogen. Es gibt eine verwirrende Vielfalt von Kirchen und Kulten, großen, kleinen und winzigen. Für alle Richtungen hat allerdings das Wirken des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung. Auf dem sogenannten Markt des Glaubens konkurrieren traditionelle Pfingstler und Neopfingstler. Die größte traditionelle Pfingstkirche ist die Assembleia de Deus, die Versammlung Gottes. Ihre Gläubigen sind angehalten, neben Alkohol, Zigaretten und Drogen auch Kino und Tanz zu meiden. Homosexualität und Abtreibung werden entschieden abgelehnt. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Fremdwort. Auch bei den Neopfingstlern. Tonangebend ist dort die Universalkirche von Marcelo Crivella. Im Wahlkampf hatte Crivella noch betont, er wolle in der Politik nichts mit Religion zu tun haben. Doch dann verhinderte er die queere Kunstausstellung Queer Museo und kürzte den Zuschuss für den weltweit berühmten Karneval in Rio, den er als heidnisch verurteilt. Dieser ist stark von Kultur und Kulten der Afro-BrasilianerInnen beeinflusst. Gegenüber Religionen, die sich nicht auf die Bibel berufen, reagieren viele Pfingstler ungehalten. Sie versuchen, das Menschenrecht auf freie Religionsausübung auszuhebeln. Für sie sind indigene Spiritualität, aber vor allem Umbanda und Candomblé, die wichtigsten Afro-Religionen in Brasilien, Aberglaube und Hexerei. So findet Eliseu Moraes, Pastor der Versammlung Gottes,
toda invocação maligna.
Das sind bösartige Anrufungen, das sind satanische Anrufungen. Wer sich einmal eine Person, die an diesen Kulten teilnimmt, ansieht, dem wird klar, die ist besessen.
Für Pfingstler war Politik lange Zeit ein Tabu. Sie sei des Teufels, hieß es. Doch das änderte sich mit dem Aufkommen der Neopfingstler in den 1980er Jahren. Diese wollen sich durchaus in die Politik einmischen. Allen voran die Universalkirche des Reiches Gottes. Sie ist die größte, aber auch umstrittenste Neopfingstlervereinigung und hat nach eigenen Angaben rund 8 Millionen AnhängerInnen in Brasilien.
Die Gesetze Gottes stehen über den Gesetzen der Republik,
behauptet Egir Macedo. Er ist Bischof und Gründer der Igreja Universal und darüber hinaus auch noch der Onkel von Rios Bürgermeister Marcelo Crivella.
Pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele diz, assim diz o Senhor.
Egir Macedo stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Laufbahn als Prediger begann er auf den Straßen Rio de Janeiros. Heute gebietet er über 5000 Tempel in mehr als 100 Ländern der Welt. Ein wahrhaft multinationales Unternehmen.
Jornalismo responsável. As notícias do Brasil e do mundo.
Em todos os lugares.
Auf Massenmedien und Marketingstrategien bauen Egir Macedo wie auch andere Pfingstler. 1990 kaufte Macedo TV Record. Das ist inzwischen die zweitgrößte Fernsehanstalt Brasiliens nach dem Globo-Konzern. Dort werden neben Nachrichten, Telenovelas mit biblischem Hintergrund, Shows und Fußball auch Teufelsaustreibungen und Wunderheilungen übertragen. Zum Universal-Imperium in Brasilien gehören außerdem über 60 Radiosender sowie Verlage, Zeitungen, Reiseagenturen, Banken und Immobilien. Doch das sind nicht die einzigen Einnahmequellen. Den sogenannten Zehnten, also ein Zehntel der Haushaltseinkünfte, treiben Macedo wie auch andere Pfingstpastoren unerbittlich ein, auch und gerade in den Armenvierteln. Ein moderner Ablasshandel, denn je höher die Spende, desto größer die Chance auf Heilung. KritikerInnen wimmelt der geschäftstüchtige Kirchenfürst ab.
Das Geld ist für die Kirche das gleiche wie das Blut für den Körper.
Die US-Zeitschrift Forbes schätzt das Vermögen Macedos auf über $1 Milliarde. Er ist damit der reichste Prediger in der evangelikalen Welt. Oft ähneln die Gottesdienste, vor allem der Neopfingstler, religiösen Happenings. Gefühlvolle Gospelgesänge strömen eine fröhliche, hoffnungsfrohe Atmosphäre aus. Neopfingstler halten für die Gläubigen die Theologie der Prosperität bereit. Wohlstand und sozialer Aufstieg werden als Zeichen der Liebe Gottes interpretiert. Pfingstler vertrösten nicht auf das Jenseits. Sie seien vielmehr mit dem Diesseits verbunden, so Marileni Di Paola. Sie hat an einer Untersuchung über Religion und Politik mitgearbeitet, unterstützt vom ISER-Institut, dem Wissenschaftlichen Institut für Studien der Religion in Rio de Janeiro.
Gott mischt sich die ganze Zeit über in das Leben ein. Ob es nun um den Erfolg im finanziellen Sinne geht oder um den Erfolg bei der Gesundheit. Das ist dann alles auf Gott zurückzuführen, auf das göttliche Handeln im menschlichen Leben.
Wer sich in den Favelas der größeren Städte Brasiliens umsieht, wird zwischen Hütten, unverputzten Ziegelbauten und Rohbauten ohne Dach häufiger schlicht weiß getünchte Bauten entdecken. Winzige Kirchen evangelikaler Kulte und Sekten.
Die Predigt kommt von einem Pastor, der sowohl Pastor als auch Nachbar ist. Er stammt aus dem Viertel. Sie kennen sich. Sie sind miteinander aufgewachsen. Das verbindet. Das bedeutet Nähe.
So der Sozialwissenschaftler Matheus Tancredo. Er hat an einer Untersuchung der Fundação Perseu Abramo Stiftung in den Favelas São Paulo mitgearbeitet.
Oft sind evangelikale Kirchen dort präsent, wo der Staat nicht hinkommt. Sie haben einen Apparat, um zu helfen. Nahrungsmittel werden so verteilt. Es wird versucht, dem arbeitslosen Gläubigen einen Job zu verschaffen. Einer Hausfrau wird geholfen, damit der Sohn von den Drogen loskommt. Die Universalkirche hat sogar einen Gesundheitsdienst.
Der Heilige Geist ist längst in fast alle Parteien Brasiliens eingezogen. Der Einfluss vor allem fundamentalistischer Pfingstler ist spürbar größer geworden. 1982 gab es gerade mal 2 evangelikale Parlamentarier. Inzwischen zählt die sogenannte Fraktion der Evangelikalen fast 100 Abgeordnete von insgesamt 513. Enrique Vieira, Baptistenpastor und linker Politiker, resümiert.
Die Front der evangelikalen Parlamentarier ist sehr konservativ. Sie ist ein Hindernis für die Menschenrechte, für die Demokratie und den laizistischen Staat. Für die Kämpfe verschiedener fortschrittlicher Gruppen, die etwa für die Rechte von Frauen, Schwarzen, Lesben, Schwulen oder Transpersonen kämpfen. Die Front stimmt sich systematisch mit den konservativsten Abgeordneten ab, mit Leuten aus dem Agrobusiness etwa oder der Waffenindustrie.
Brasilien über alles, doch Gott über alle. Damit ging Jair Messias Bolsonaro auf Stimmenfang. Der rechtsradikale Hauptmann der Reserve ist seit Anfang 2019 Präsident Brasiliens. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, seine Präsidentschaft würde er als Mission Gottes auffassen. Gewählt wurde Bolsonaro nicht zuletzt, weil er von evangelikalen Pastoren und Kirchen massiv unterstützt wurde. In seinem Kabinett ist er umgeben von Militärs und erzreaktionären Pfingstlern, die es mit Menschenrechten und Rechten von Minderheiten nicht so genau nehmen. Für manchen vielleicht überraschend. Zur Amtseinführung flog Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nach Brasilia. Er blieb 5 Tage und traf sich auch mit evangelikalen Politikern. Israel ist für die meisten Pfingstler das heilige Land der Bibel, ein Groß-Israel, das vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss reicht. Auch in anderen Ländern Lateinamerikas drängt die evangelikale Lobby in die Politik. Nicht nur in Parlamente.
Sie gründen Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen, wie beispielsweise Pro Vida und Pro Familia, um Druck auf die Politik auszuüben. Abtreibung, Sexualunterricht in der Schule, gleichgeschlechtliche Ehen, unterschiedliche Geschlechterrollen und Geschlechteridentitäten lehnen die meisten Pfingstler strikt ab. Das sei Genderideologie, kritisieren sie. Genderpolitik habe das herkömmliche Bild der Familie zerstört. Marileni Di Paola sieht das als Grundlinie der Pfingstbewegung.
Es ist ein Modell von Familie, deren Norm die Heterofamilie ist. Es ist eine Familie, in der der Mann das Sagen hat.
Gloria, Gloria, Alleluia, hey, Jesus.
Acechan a veces las sorpresas. A quien vaga en solitario.
Nur 10 cm Kantenlänge hat der Würfel mit dem Namen Quetzaluno, der Guatemala in ein neues Zeitalter katapultieren soll. Schon Anfang März ist der nach dem guatemaltekischen Nationalvogel benannte Kleinsatellit an Bord einer Trägerrakete vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur internationalen Raumstation ISS gereist. Bald wird er im All ausgesetzt werden. Von dort soll er Aufnahmen von guatemaltekischen Flüssen, Seen und Meeresoberflächen machen. Mit den Bildern lässt sich der Chlorophyllgehalt der Gewässer bestimmen und damit deren Verschmutzungsgrad. Doch es gäbe noch viel mehr potenzielle Anwendungsmöglichkeiten, erklärt Luis Sea. Der Guatemalteke ist Weltraumingenieur und Co-Direktor des Projekts.
Ein solcher Satellit ist sehr nützlich, weil man mit ihm die natürlichen Ressourcen besser verwalten kann. Man kann Oberflächenveränderungen auf der Erde erkennen, die zum Beispiel durch Waldbrände, Abholzung oder eben die Verschmutzung von Gewässern verursacht werden.
Weil für Länder des globalen Südens die Entwicklung und Nutzung von Kleinsatelliten bisher meist zu teuer ist, hat das Büro für Weltraumfragen der Vereinten Nationen UNOSA in Wien die Access to Space for All-Initiative ins Leben gerufen. Sie soll auch weniger finanzstarken Staaten den Weg in den Weltraum ebnen. Das Entwicklerteam von der Universidad del Valle in Guatemala glaubt anfangs allerdings kaum daran, dass ihr Kleinsatellit Quetzaluno es tatsächlich einmal in den Weltraum schaffen würde, erzählt Luis Sea.
Wir haben das eher als langfristiges akademisches Projekt gesehen, weil wir überhaupt nicht das nötige Budget für den Start eines Minisatelliten hatten, denn der kostet schnell einmal 100.000 US-Dollar.
Doch die Forscherinnen und Forscher aus dem kleinen zentralamerikanischen Land hatten Glück. Sie bewarben sich mit ihrem Projekt um die Teilnahme am KiboQ-Programm, einer der Fördermöglichkeiten der Access to Space for All-Initiative, und erhielten eine Zusage. Die Kosten für den Start des Satelliten werden nun vom UN-Büro UNOSA sowie der japanischen Weltraumagentur JAXA übernommen, die den Satelliten mit ihrem in der Internationalen Raumstation installierten Kibo-Modul, eine Art Roboterarm, ins All bringen soll. Kibo heißt auf Deutsch Hoffnung. Ein äußerst passender Name, findet Wissenschaftler Sea.
Weil die Möglichkeit, den Satelliten mit Hilfe von UNOSA und der japanischen Weltraumagentur ins All zu bringen, für Guatemala ein Zeichen der Hoffnung ist. Die jungen Guatemaltekinnen und Guatemalteken, die an diesem Projekt beteiligt sind, zeigen, dass sie das gleiche Potenzial haben wie ihre Altersgenossen aus den Industrienationen.
Vor der Universidad del Valle de Guatemala hat schon die University of Nairobi aus Kenia am Programm teilgenommen. Weitere Satellitenstarts sind in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen aus Mauritius, Indonesien und Moldawien geplant. Damit verfolgen die Vereinten Nationen und Japan ein konkretes Ziel.
Mit dem KiboQ-Programm wollen wir die Einstiegshürde für die Entsendung von Kleinsatelliten senken und das Wissen um Design und Konstruktion von Weltraumtechnik fördern,
erklärt die UN-Weltraumagentur UNOSA in einer schriftlichen Mitteilung. In Guatemala wurde dieses Ziel mit der Entwicklung von Quetzaluno bereits erreicht. Mehr als 100 Professoren, Studierende und Freiwillige von der Universidad del Valle de Guatemala waren in den vergangenen Jahren an der Entwicklung des Satelliten beteiligt. Die Teilnahme am KiboQ-Programm gab dem Team nicht nur finanziellen Rückenwind, erläutert Co-Direktor Luis Sea.
Es ging dabei um zwei Dinge. Zum einen mussten wir uns jetzt nicht mehr darum sorgen, wie wir den Satelliten ins All bringen konnten. Zum anderen war die internationale Förderung für uns auch eine Art Qualitätssiegel und hat uns gezeigt, dass wir mit unserem Projekt auf dem richtigen Weg waren und international mithalten können.
Auch wenn Kleinsatelliten für viele Industriestaaten längst zum Alltag zählen, haben Sea und sein Team von Studierenden der Universidad del Valle in Guatemala mit der Entwicklung von Quetzal Uno Neuland betreten. Denn trotz der Förderung durch das KiboQ-Programm fehlt es den Wissenschaftlern nicht nur an ausreichendem Budget, sondern auch an Erfahrung mit der Entwicklung eines Satelliten. Selbst von der guatemaltekischen Regierung gab es keine finanzielle Unterstützung. Doch das Team machte aus der Not eine Tugend. Wo andere Universitäten teure Spezialteile einfach einkaufen können, mussten die Forscher der Universidad del Valle die meisten Komponenten selbst entwickeln, sagt Sea.
Normalerweise haben nur sehr entwickelte Länder die technischen Möglichkeiten, einen solchen Satelliten zu bauen und zu nutzen. Wenn wir aber zeigen können, dass unsere Herangehensweise, eine Art Low-Cost-Satellit zu bauen, funktioniert, dann können das auch andere Entwicklungsländer anwenden.
Schon 2014 hatte das Team um den guatemaltekischen Weltraumingenieur mit der Entwicklung begonnen. Die Studierenden entwarfen das Design und entwickelten das komplexe technische Innenleben von Quetzal Uno. Der nun fertige Satellit gehört zur Klasse der sogenannten CubeSats. Diese setzen sich aus einer oder mehreren würfelförmigen Baueinheiten von nur 10 cm Kantenlänge zusammen. Als die Trägerrakete mit dem kleinen Satelliten Anfang März am Cape Canaveral an den Start ging, war Luis Sea, der heute an der University of Colorado in den USA arbeitet, natürlich mit dabei. Später dann, wenn Quetzal Uno von der internationalen Raumstation ISS aus auf die Erdumlaufbahn gebracht wird, wird das Entwicklerteam im Kontrollzentrum an der Universidad del Valle in Guatemala gespannt darauf warten, welche Informationen der Satellit an die Erde sendet. Eine Antenne auf dem Gebäude der Ingenieurswissenschaften der Universität in Guatemala Stadt soll die Signale auffangen. Doch neben der technologischen Entwicklung geht es Luis Sea bei dem Projekt noch um etwas anderes.
Wir wollen die Mentalität der Menschen ändern, indem wir ihnen zeigen, dass auch wir in einem Entwicklungsland wie Guatemala all die Dinge erreichen können, die für die entwickelten Staaten längst selbstverständlich sind.
Tatsächlich ist Guatemala in ganz Zentralamerika nach Costa Rica erst das zweite Land, das einen eigenen Satelliten in den Orbit schickt. Doch auch für Länder des globalen Südens ohne eigene Satellitenprogramme gibt es schon heute Möglichkeiten, im Weltraum erfasste Daten zu nutzen. Zum Beispiel über das UN-Programm SPIDER, eine Plattform der Vereinten Nationen für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen.
Unsere Mission ist, dass in den Ländern der
Unsere Mission ist es, den Entwicklungsländern das Know-how zu vermitteln, damit diese Satellitenbilder der Industrienationen nutzen und auswerten können.
Sagt Juan Carlos Villagrán, der Direktor von UN SPIDER. Das Programm greift auf europäische und US-amerikanische Satellitendaten zurück, zum Beispiel aus dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Doch auch wenn der Zugang zum Programm kostenlos ist und jedem Land offen steht, bevor die Satellitendaten sinnvoll verwendet werden können, müssen die lokalen Stellen weitergebildet werden.
Die Katastrophenschutzbehörden haben keine Erfahrung im Umgang mit diesen Anwendungen. Sie wissen nicht, wie man die Satellitendaten verwenden kann. Und deshalb müssen wir sie dafür sensibilisieren. Und dann organisieren wir Workshops, um dem Behördenpersonal zu zeigen, wie man aus den Satellitenbildern wichtige Daten gewinnen kann.
Auch Guatemala nutzt die Satellitendaten, die UN SPIDER bereitstellt. Zuletzt zum Beispiel, um die Folgen eines verheerenden Vulkanausbruchs im vergangenen Jahr besser abschätzen zu können. Für Guatemala ist aber auch das eigene Satellitenprogramm mit dem Start von Quetzal Uno keineswegs beendet. Denn zum Gewinner der aktuellen Runde des KiboQ-Programms wurde das zentralamerikanische Integrationssystem SICA gekürt, eine Art EU Mittelamerikas. Die Organisation will nun einen eigenen Kleinsatelliten entwickeln, um Waldbrände in der Region besser beobachten und dokumentieren zu können. Mit dabei sind Ingenieure der zwei zentralamerikanischen Satellitennationen, Costa Rica und natürlich Guatemala.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.